Ja, sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Verena Ringler und ich freue mich, heute und morgen mit Ihnen hier ins Gespräch zu kommen. Ich baue seit 2013 das Europa-Cluster, die Europa-Projekte der Stiftung Mercator mit auf. Das ist eine private Stiftung in Deutschland, in der wir mit unseren Fördermitteln Projekte und Partner unterstützen, die mit Politikern, mit Jugendlichen, mit Zivilgesellschaft für den Zusammenhalt und die Handlungsfähigkeit unseres gemeinsamen Europas arbeiten. Sie kennen vielleicht das Autorenteam Herr und Speer, das Free Interrail initiiert hat, also die Idee, dass alle 18-jährigen Europäer zum Geburtstag einen Interrail-Pass von der EU zur buchstäblichen Erfahrung Europas in ihrem Postkasten vorfinden. Das war zum Beispiel eines der Projekte unserer Stiftung, dass diese Autoren dann sozusagen auch hervorgebracht haben, aber eben im Sinne einer Anschubfinanzierung, so ähnlich wie das beim Kernjahr, das im Übrigen ganz, ganz toll klingt, der Fall ist. Vielleicht kennen Sie auch die Initiative Flüchtlinge Willkommen, die sich dank einer Anschubförderung unserer Stiftung heute in vielen europäischen Ländern weit über Deutschland hinaus organisiert. Was Sie vielleicht noch nicht kennen, für die nationalen Parlamentsabgeordneten zum Beispiel von Deutschland bis Griechenland haben wir ein Format aufgelegt, dass die sich überhaupt erstmal treffen und über Europa abseits der Mikrofone und der Abstimmungen sprechen können. Wir sind da nämlich draufgekommen, so am Höhepunkt dieser Griechenland-Krise, die 10.000 nationalen Abgeordneten in den europäischen Mitgliedstaaten, die stimmen zwar über Milliarden von Euro Rettungspaketen ab und über unsere Schulen, über unsere Krankenhäuser, aber sie haben oft keine Telefonnummer von einem Kollegen, einer Kollegin in einem anderen EU-Land. Geschweige denn die Möglichkeit, sich über die Parteigrenzen hinweg oder über die Hierarchiegrenzen hinweg mit ihren Kolleginnen oder Kollegen über europäische Fragen mal auszutauschen. Neben dieser Tätigkeit in der Stiftung arbeite ich von meinem Heimatort Innsbruck auch im Beirat des Europäischen Forums Alpbach mit, wo es ja auch darum geht, seit 1945 über die Grenzen der wissenschaftlichen Disziplinen hinweg das Gespräch zu Europa zu fördern. Und heute lade ich Sie und uns zu einer Grenzüberschreitung ein. Und zwar schließen wir kurz die Augen, bitte. Wir sammeln uns. Nach dem Vitopia sollte das jetzt auch ganz gut gehen. Wir überspringen gedanklich 30 Jahre und finden uns im Europa 2047 wieder. 30 Jahre später also. Willkommen im Jahr 2047. Gut sehen Sie aus. Erinnern wir uns kurz zurück. Es war zum Jahreswechsel 2017-18, dass sich da was getan hat. So kann es nicht mehr weitergehen, sagten wir uns. Schluss mit Krise, Krise, Krise. Jetzt kommt Zukunft. Da war ja Emmanuel Macron überhaupt erst Präsident von Frankreich geworden. Macron berief dann eine europäische Versammlung ein, mehrjährig, vielgliedrig, en marche. Übrigens, die österreichische Bundesregierung war von Anfang an mit dabei, aktiv. Und Macron hat eine Grundsatzrede gehalten. Er hat gesagt, wir haben den Zenit des freien, wohlhabenden Europas bereits überschritten. Den erlebten wir nämlich zum Jahreswechsel 2004-2005. Wir hatten damals 10 neue Mitgliedstaaten, einen EU-Verfassungsvertrag in letzter Abstimmung, allgemeines Wirtschaftswachstum, vor allem in den neuen Technologien und an den Börsen war es großartig. Dann kam 2005, das Nein zum Verfassungsvertrag in meinem Heimatland Frankreich und in den Niederlanden und wir waren kollektiv vom Ausgang dieser 2 Referenden in 2 von 25 EU-Mitgliedstaaten so gelähmt, dass wir die EU in ein verlorenes Jahrzehnt schickten. Quel dommage. Wir hatten widersprüchliche Grundlagen für die EU, für die Eurozone, also Architekturen, die dem Zweck ja nicht mehr dienten. Aber wir wollten partout nach vorn. Das wurde immer schwieriger. Finanz- und Staatsschuldenkrise, Bankenkrise, Jugendarbeitslosigkeit, Bildungskrise, ankommende Geflüchtete, Großthemen wie Digitalisierung, Klima, künstliche Intelligenz, das Ende des Westens, der westlichen Ordnung, China im Aufwind, Trump ist da, Europa allein zu Hause, Populisten hinter jeder Ecke. Und dann erst diese Bevölkerung, diese Demonstranten, diese Wallonier wussten offenbar nicht, wie gut das transatlantische Freihandelsabkommen für sie gewesen wäre. So können wir nicht weitermachen, sagte Macron im Jahr 2017 und er fuhr fort, das Geheimnis der europäischen Integration seit ihren Anfangstagen ist das Zusammenführen, das Vergemeinschaften von ganz, ganz großen Schlüsselindustrien. Damals jenen, die zwischen Krieg und Frieden entschieden haben, also Kohle und Stahl. Heute, sagte er, führen wir jene Schlüsselindustrien, jene Arenen zusammen, die zwischen Zukunft und Niedergang Europas entscheiden. Sie dürfen nicht länger im Wettbewerb zueinander stehen, sie sollen zusammengeführt in die Kooperation, in die Verzahnung gebracht werden. Und zwar einerseits diese Arena der nationalen Regierungen und der gewissen Fettgürtel, die sich um sie herum gruppieren, Branchen gewissermaßen, die nicht loslassen wollen und die sich währenddessen vor den eigentlich brennenden Ordnungsfragen, Gesellschaftspolitik, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, haben wir gerade gehört, wegdrücken. Ich nenne das jetzt mal First Wave Europe als Verena, ja? Das hat der Macron damals nicht gesagt, aber ich glaube, das, wovon Hans-Joachim vorher auch gesprochen hat, ist auch vielleicht das Ergebnis dieses sozusagen Europas, das in der ersten Welle entstanden ist und mit dem wir jetzt hier in der blauen Säule zu tun haben. Andererseits, Macron, will ich die Arena der Innovation zusammenführen, der systemischen Aufstellungen, der aktiven Bürger, der Zukunftsbüros, der Zukunftsorte, der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwickler, der Slow Food- und Elektromobilitätsbewegung, der Demokratie- und Partizipationspioniere und der Millionen der gewaltlosen Protestbewegungen unserer Zeit, von Barcelona bis Bukarest. Sowie diese Gruppen, diese vorausschauenden Visions- und Szenarienteams, nennen wir sie Second Wave Europe. Macron brachte also die Partikularinteressen, großes Industrie- und Finanzkapital, nationale Regierungen, allesamt mit Interessen für wenige, in die Auseinandersetzung mit jenen, die die Interessen der Allgemeinheit, die Gemeininteressen schützen oder eben neu aushandeln wollten, von Gesundheit bis Gemeinwohlbank. Wir haben damals 2017 das Rad herumgerissen. Es ging rasch, denn es war alles schon hergerichtet. Nicht für eine Revolution, sondern für eine Evolution. Für die ambitionierte Renovierung unserer demokratischen Infrastruktur und unserer Wissensgebäude in Europa. Für neue Prozesse, aufbauend auf alten, gewachsenen Stärken und Erfahrungstiefen. Und zwar bestand der Akt eigentlich weniger in dem, anderes zu tun in diesem Europa, sondern darin, die Dinge anders zu tun. Seit 30 Jahren kümmern wir uns zum Glück ganz, ganz stark um dieses Anders, um Prozesse, nicht nur finale Politiken und Produkte. Wir kümmern uns um Input-Legitimität, also das, was wir am Beginn einer demokratischen Aushandlung reingeben, wer da am Tisch sitzt und wie wir das dann verhandeln. Vergegenwärtigen wir uns 7 Aspekte, die das Europa von heute, 2047, kennzeichnen. Das Erste. Wir nutzen heute die Kompetenz und die Leistungen der Bürgerinnen und Bürger. Ich greife mal 4 Beispiele heraus. Erstens. Vielleicht arbeiten Sie oder Ihre Kinder und Enkel auch über dieses neue Schöffenmodell für bis zu 2 Jahre im Gemeinderat mit. Da werden ja 1 bis 2 Dutzend Bürgerinnen und Bürger wie in der antiken Polis per Losverfahren ausgewählt und dann eingeladen, sich im Bürgerrat aktiv mit dem Gemeinderat zu engagieren, sich zu beteiligen, wichtige Entscheidungen der Gemeinde gemeinsam zu priorisieren und zu treffen. Das Zweite, Ihre Kinder und Enkel sind sicher auch im European Club. Also alle, die irgendwann mal ein Programm der EU mitgemacht haben, Erasmus, Leonardo, Jugend in Aktion, wie die alle heißen, wird danach von der EU in einen großen, großen Beraterkreis eingeladen. Was damals bei unseren Eltern und Großeltern ganz, ganz früher noch ein Lions Club oder ein Rotaria Club gewesen ist, das ist heute für Alt und Jung gleichermaßen der Europa-Club der European Club. Das war nämlich kurios. 2017 hatte man 30 Jahre Erasmus-Programm gefeiert, aber die EU hat von den Millionen Alumni keine Adressen, geschweige denn eine Ahnung. Wie es denen so zu der Frage der europäischen Zukunft einerseits, aber auch der Frage ihrer eigenen Laufbahn andererseits ergangen ist. Also ich muss Ihnen sagen, seit es diesen European Club gibt, sind meine Donnerstagabende und Ihre wahrscheinlich auch von 19 bis 21 Uhr gebucht. Wir können uns da ja entweder per Konferenzräumen am Bildschirm treffen oder nur zuhören per Telefon oder eben in Online-Verfahren in Originalgeschwindigkeit mit Kolleginnen und Kollegen im Club zu europäischen Fragen beratschlagen. Warst du also einmal Erasmus-Studierende, bist du für immer EU-Beraterin. Drittens, wir haben ja seit einigen Jahren dem UNO-Sicherheitsrat den offenen Sicherheitsrat quasi als zeitgenössischen Sicherheitsrat dazugestellt. Auch der offene Sicherheitsrat tritt im Ernstfall binnen 48 Stunden zusammen. Auch der offene Sicherheitsrat erwägt in Ausnahmesituationen internationale Antworten auf die Lage. Jedoch, der offene Sicherheitsrat besteht nicht aus den Vertretern von Staaten, allen voran der immer noch 5 Vetomächte, mind you, 2047, ja, sondern aus einer heterogenen Gruppe von Laien aus der ganzen Welt, die sich über das von der EU initiierte Programm Design Thinking for Peace in den Datenpool für globale Ernstfälle aufnehmen hatten lassen. Wir hatten das ja damals, 2014 schon, pilotiert, indem wir als Stiftung Mercator gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt in Deutschland diesen Open Situation Room pilotiert und sozusagen in Serie gebracht haben. Damals war das noch ein völlig neuer Gedanke und für die meisten Botschafterinnen oder Botschafter, die mitgemacht haben, wirklich zum ersten Mal, dass sie 3 Stunden lang mit 35 bunt zusammengewürfelten Laien aus ganz, ganz verschiedenen Lebensverhältnissen und Fachrichtungen in einem Raum saßen und in einem raschen, strukturierten Brainstorming-Prozess zu einer sogenannten verflixten Frage der Außenpolitik, zum Beispiel, wie können wir die Situation der Flüchtlinge in Drittländern verbessern, ganz viele Ideen und mögliche Handlungsoptionen und Antworten mal erarbeiten lassen. Es war auch neu, dass wir so ein Brainstorming dann gemacht hatten, von Dresden bis Leipzig, von der Münchner Sicherheitskonferenz bis zum Global Media Forum. Und gemeinsam haben diese Gruppen dann verstanden, es braucht auch die vielen Ideen der Zivilisten für schwierige Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, weil eben eine heterogene Gruppe den politischen Prozess, die Politikformation mehr anreichert, als es eine homogene Gruppe von etwa Diplomaten oder Binnenexperten einer Regierung macht. Inzwischen ist daraus der offene Sicherheitsrat geworden. Das vierte, wir haben ja jetzt alle 4 Jahre in Venedig die Demokratie-Biennale. Eine europäische Werkschau der Bürgerinnen- und Bürgeraktivitäten im Bereich Gestalten, Mitbestimmung, soziale und politische Innovation. Wir hatten uns damals nämlich überlegt, warum wir die von Macron genannte Arena der Innovation eigentlich gar nicht richtig kannten. Dann verstanden wir, sämtliche Branchen und Sparten hatten ihre Bühnenzeiten, ihre Werk- und Leistungsschauen. Die Demokratieszene aber nicht. Also Literaten hatten die großen Buchmessen, die Theatermacher die großen Theater, die Cineasten die großen Filmfestivals, die Architekten und Künstler die Biennale. Und es war dann wirklich überfällig, dass wir diese Demokratie-Biennale begonnen haben. Die erste hat ja Ulrike Gero kuratiert, die bereits 2015/16 ein Buch geschrieben hat und gesagt hat, Europa muss eine Republik werden. Ja, wie es zu all dem kam? Nun, Macron hielt dann doch Anfang 2018, ich weiß, das ist jetzt lange her, aber er hielt ja nochmal eine Rede, wo er seinen Fahrplan Richtung Zukunft ausbuchstabierte. Er meinte damals, es kann nicht sein, dass wir das Genom und die fernen Galaxien besser kannten als unsere Nachbarn. Der damalige Papst Franziskus schlug dann in eine ähnliche Kerbe. Er unterstrich, dass uns der Herrgott vor dem jüngsten Gericht nicht nach unserem Umgang mit 3D-Druckern, sondern nach unserem Umgang mit dem geringsten Bruder bewerten würde. Das gab zuerst einen Aufruhr. Ich höre es schon. Später eine zweite große Reform, nämlich Aspekt Nummer 2, den europäischen gemeinnützigen Binnenmarkt. Es gibt jetzt 2047 endlich in Europa gleich viel Fokus und gleich hohe Forschungs- und Fördersummen für Pilotprozesse, für Querschnittsvorhaben und angewandte Forschung zu unserem Zusammenleben, wie für Technik, Naturwissenschaften und die Medizinforschung. Vor allem, es gibt auch endlich das Spielfeld, die Möglichkeiten für den gemeinnützigen Sektor. Vielleicht kennen Sie noch jemand von damals, von diesem Flüchtlinge willkommen oder von Gruppen wie Amnesty International oder auch von neuen Fora der sozialen Innovation, die hießen damals dann Lift Conference in Genf, die Ashoka Fellows, das Pioneers Festival in Wien, die weltweiten Impact Hubs und so weiter. Die haben sich ja 2018 dann zusammengetan in einer Kampagne für den Non-Profit Single Market. Und sie haben gesagt, Zitat, die wesentlichen Vorteile des europäischen Binnenmarkts gibt es nur für Profite. Der Rest sind gut gemeinte, unglaublich kompliziert aufgesetzte, aber nicht systemisch wirkende Projekte. Für Laien übersetzt, jedes gemeinnützige Produkt, jede Dienstleistung, jeder Verein, jede Bürgerstiftung musste sich noch wie einst und je in allen EU-Mitgliedstaaten einzeln anmelden. Doch dafür fehlte diesen nicht profitorientierten Organisationen das Geld, das Personal und natürlich das Wissen um die rechtlichen Eigenheiten im jeweiligen nationalen gemeinnützigen Spielfeld. Rückblickend war das eigentlich ein Wahnsinn, dass die Bürger Europas sich da nie aufgeregt haben. Dann reformierte EU-Kommissar Timmermans von 2017 bis 2019 noch die EU-Bürgerinitiative. Und danach wurde ein europäisches Vereinsstatut gemacht, eine gemeinnützige GmbH für die ganze EU und ein europäisches Stiftungsstatut. Die vier Freiheiten gelten heute für soziale Innovationen genauso wie für Menschenrechtsarbeit. Und nun zu den Budgetfragen. Sie erinnern sich vielleicht an diesen CERN-Vergleich damals. Das CERN, das Zentrum der Teilchenbeschleunigung in der Schweiz, das wir uns Milliarden kosten lassen. Und daneben so ganz, ganz zwergenhaft die Beträge, die wir uns humanistische, sozialwissenschaftliche und sozialpolitische Belange und Projekte kosten lassen. Das EU-Budget, immer noch ungefähr in Höhe von 1 Trillion Euro, das wird ja jetzt 2047 längst nicht mehr nur von unseren nationalen Regierungen programmiert, sondern das programmieren heutzutage zu großen Teilen die Bürgerinnen und die Bürger. Ich fasse also zusammen, wir haben die Bürger auf Augenhöhe gebracht mit den Gestaltern. Wir haben das Spielfeld der gemeinnützigen Belange dem Spielfeld der profitorientierten Belange angepasst. Und zugleich haben wir jedem Euro, den wir in Europa in Technik, Naturwissenschaften und Medizinforschung investieren, auch einen Euro daneben gelegt, den wir heute in Fragen unseres Zusammenlebens, unseres Gemeinwesens und Gemeinwohls investieren. Dadurch ist eines unserer großen Problemthemen des Jahrhunderts jetzt in guten Händen: das Internet. Seit mehr als 2 Jahrzehnten haben wir nun schon das Europäische Internetinstitut. Heute, 2047, wissen unsere europäischen Spitzenpolitikerinnen und Politiker, dass die Augen der Welt auf Europa als der Supermacht der Normen und der Standards ruhen und dass die Ordnungsfrage des Internets für Europa vor 30 Jahren noch verschlafen worden war. Da fand zum Beispiel das jährliche Internet Governance Forum in Mexiko 2015 statt. Das ist so eine Art Weltklimagipfel der Internet Governance Szene. Und kein einziger Abgeordneter, keine einzige Abgeordnete des Deutschen Bundestags war da. Die Politik hatte die Technologiepioniere jahrelang allein gelassen. Erst der Datenklau SuperGAU im Jahr 2020 hat uns aufgeweckt. Wir nannten das ja unser Tschernobyl der Internetfrage. Danach haben wir dann aber ziemlich schnell gehandelt. Deshalb haben wir heute, 2047, das Europäische Internetinstitut. Das Institut stellt sicher, dass wir die Modernisierungsgewinne der Digitalisierung vergemeinschaften und nicht privatisieren. Das Institut bietet allen europäischen Parlamentariern objektive, sachliche Informationen rund um die Digitalisierung und hält private Firmen draußen. Wir haben dieses Internet-Institut damals nach dem Vorbild von Finance Watch aufgesetzt, also als unabhängiges fachliches Informationszentrum für Europas Abgeordnete zu einem Politikfeld, in das sonst Lobbys sehr gerne und sehr massiv einwirken. Im Fall der Finanzpolitik verfügten damals zum Beispiel so um 2015/16 herum die privaten Lobbygruppen in Brüssel etwa 120 Millionen Euro pro Jahr. Das war das 60-fache Budget von diesem Finance Watch. Und Finance Watch wurde wiederum 2011 ins Leben gerufen, das ist ja schon in der Steinzeit sozusagen, ja, auf Initiative einiger EU-Abgeordneter und ist eine Nichtregierungsorganisation, die sagt, sie macht Fachanalysen zu den Finanzmärkten und deren Regulierung auf nationaler und europäischer Ebene und vertritt als Bürgeranwalt das Gemeinwohlinteresse öffentlich. Das führt uns jetzt zur nächsten Szene, Europa in der Welt, der globale Auftritt Europas. Die EU verfolgt jetzt 2047 eine globale Strategie, die heißt, wir schrumpfen strategisch. Shrinking beautifully. Wir haben uns damals vor 30 Jahren gesagt, wenn wir schon als letzter Teil des sogenannten liberalen Westens übrig bleiben, wenn wir uns schon demografisch, ökonomisch und so weiter als Fußnote der Zivilisationsgeschichte wiederfinden werden, wenn uns so ein Abstieg bevorsteht, dann machen wir aus der Not doch eine Tugend. Dann drehen wir den Spieß um und wir schrumpfen bewusst. Wir schrumpfen schön, strategisch und selbstbewusst. Wir überlegen uns unsere ureigenen materiellen und nicht materiellen Exportschlager. Wir reduzieren, wir fokussieren in unserem globalen Auftritt auf das Wesentliche. Small is beautiful, Europa ist die Schweiz geworden. Seitdem holten wir uns unsere 1000 Jahre alten Universitäten und den freien Uni-Zugang, die Freiheit der Wissenschaft, auf die große Bühne. Wir statten unsere öffentlichen Unis aus, anstatt sie auszuhungern. Wir vergegenwärtigen uns der Prozesse etwa der Raumordnung, der Vergangenheitsbewältigung, der Ethikkommissionen, die wir in unseren Gesellschaften betreiben, und wir teilen die Erfahrungen mit solchen Prozessen mit anderen Gesellschaften. Wir bieten anderen Ländern und Regionen an, unsere Erfahrung mit supranationaler, partizipativer Demokratie und offener Diplomatie zu teilen. Dazu haben wir die öffentliche Diplomatie und die Bürgerdiplomatie massiv gestärkt. Es gibt ja inzwischen mehr als 1 Million von Jugendgruppen kuratierten Europabüchereien und Europafilmfestivals weltweit. Also jetzt, 2047, können wir endlich sagen, wir haben das europäische Projekt zum Glück nicht über die Klippe gekippt, in einer Ära, als die Hoffnungen der Welt buchstäblich auf Europa als dem Hort und dem Garanten für Freiheit und Demokratie ruhten. I'm looking at you guys from the United States here. Und die Wertschätzung von, aber auch die tägliche Fertigkeit in Freiheit und Demokratie, die bilden wir seit fast 3 Jahrzehnten auch in der Schule ab. Endlich, möchte ich dazu sagen. Bringt uns zu Aspekt Nummer 5. Wir organisieren unsere politische Bildung neu. Und ich glaube, das Kernjahr ist ja jetzt auch ein Teil des Curriculums geworden, 2047. Unsere Kinder und Enkel erleben die Europabildung jetzt als Hauptfach in der Schule. Da ging es damals darum, diese ganz zerfaserten Einzeldisziplinen zusammenzufassen, interkulturelle Bildung, Demokratiebildung, Staatsbürgerschaftskunde, Trainings für aktive Bürgerschaft, Kurse gegen Hassrede, Mobbing im Internet, Antirassismus-Trainings, was die Kultur, die Sozial-, die Jugend-, die Bildungsministerium gemacht haben, die Bundeskanzlerämter, dann noch ein paar regionale, nichtstaatliche, konfessionelle Akteure. Das alles eher extracurricular, episodisch und zerfasert. Das haben wir zusammengefasst. Wir haben die Institutionenlehre weitgehend rausgeschmissen und gesagt, Europabildung muss ein Hauptfach werden. Da geht es doch ums Zusammenleben. Da geht es eigentlich um eine Kulturtechnik. Europäizität gründet sich doch auf der Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Wenn wir also europäische politische Bildung lernen wollen, darin waren wir uns einig, dann müssen wir unseren Kindern beibringen, wie sie a. ihre Umwelt von der Kindergartengruppe bis zum Stadtteil und b. ihre Zukunft beeinflussen und gestalten können. Politische Bildung wurde also Europabildung und die wiederum zur Querschnittsmaterie. Auch die Praxis wurde ganz wichtig. Sicher haben Ihre Kinder und Enkel auch hier in Vorarlbergs Gemeinden inzwischen die Expedition Europa gemacht, Jahr für Jahr. Da geht es ja um die größte erfahrungsbasierte Initiative der politischen Bildung und der Jugendarbeit von Helsinki bis Neapel. Expedition Europa heißt, dass seit 2020 die Schülerinnen und Schüler in Europa einmal im Jahr eine Woche lang auf Erkundungsreise nach dem materiellen und dem nicht materiellen Fußabdruck Europas in ihrer eigenen Stadt oder Gemeinde gehen. Sie müssen dazu im Sozialamt und im Bürgermeisteramt anrufen, dort auch Interviews machen. Sie besuchen Jugendzentren, Musikschulen, Stadtplaner, Meldeämter und so weiter. Das Ganze publizieren wir dann ja europaweit einmal pro Jahr in einem Index der Kommunen und allein das hat ja auch den Wettbewerb, den positiven Wettbewerb, europäisch zu sein, zwischen den Kommunen stark beflügelt. Wir machen endlich jedes Jahr dank der Expedition Europa die oft unsichtbaren Spuren von Staatlichkeit und Supranationalität in der eigenen Stadt sichtbar. Seither identifizieren sich ja deutlich mehr Menschen mit Europa als früher noch. Wir haben auch etwas gemacht in den Köpfen derer, die Europa verwalten. Wir haben die Verwaltung und die Politik ja inzwischen zum Glück komplett neu organisiert. Wir haben sie europäisiert und wir haben die Wände zwischen den einzelnen Fachministerien, den Fachrichtungen eingerissen und uns eingestanden, jede Europa- und Zukunftspolitik ist doch auch eine Querschnittspolitik. Auch für die Lehrerschaft und für Beamte hat sich da vieles verändert. 2017 noch waren es etwa in der deutschen Ministerialbürokratie weniger als 2, maximal 3% der Beamten, die im Lauf ihrer Karriere das Fachministerium gewechselt hatten. Vielleicht haben Sie auch Lehrer oder Beamten in Ihrer Familie. Jetzt 2047 sind ja die meisten schon in diesem Rotationssystem drin. Das heißt, die müssen inzwischen alle 7 Jahre, spätestens alle 14 Jahre wechseln. Entweder das Land in der EU oder das Fachthema oder die Politikebene in Europa, also von regional, lokal auf national, auf europäisch oder umgekehrt. Ein Beispiel: Lehrer ist man heute nur noch für maximal 14 Jahre am Stück an einer Schule, dann kommt man entweder an einen anderen Ort, wo das sprachlich auch klappt, oder man geht auch mal in eine andere Stelle, um das europäische Thema, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, von dieser Perspektive mal zu betrachten. Ja, und um all das zu europäisieren, um die zu europäisieren, die Europa eigentlich hauptamtlich verwalten und gestalten, haben wir die Ausbildungswege in Politik und Verwaltung mit verändert. Wir haben das Wissen um Formate, Prozesse, Methoden stark aufgewertet. Erfahrungsbasiertes Lernen und Praxis sind ja jetzt ganz groß geschrieben. Wer nämlich ein leitender Beamter oder Beamte werden will, Schuldirektorin, Direktor, geht erstmal auf die Walz durch 2, 3 Sektoren. Also sie oder er arbeitet in einem Klein- oder Mittelbetrieb, etwa einer Handwerkstatt, einem Bauernhof, in der Sozial- oder Pflegearbeit und in einer öffentlichen Institution. Es geht jetzt nämlich heutzutage ganz stark um diese nutznießende Seite. Wenn ich später in der Verwaltung oder der Politik arbeiten möchte, für die Gemeinschaft und für die Ordnungsfragen der Zukunft, so war damals die Überlegung, dann muss ich mir doch als erstes und als tiefstes diese nutznießende Seite, sozusagen die Klientinnen oder Klienten oder einfach die Bürgerinnen und Bürger, zu eigen machen. Ich muss sie mir angeschaut haben. Zum Glück hat dieser Macron-Prozess dazu geführt, dass wir jetzt diesem sogenannten Human-Centered Policymaking, also der Politik und Verwaltung vom Endverbraucher, vom Bürger, der Bürgerin her gedacht, in allen Bereichen Vorrang geben. Ja, und das ganz Große, was uns heutzutage beschäftigt, wirklich großartig, dass das gekommen ist, die Demokratieversicherung. Also früher, so um 2017 herum, ja, fragten sich ja viele Bürgerinnen und Bürger Ungarns und Polens, Warum gehen wir mitten in der EU in einer Demokratie schlafen und wachen in einer Autokratie auf? Für wen gilt die EU-Grundrechtecharta, die Menschenrechtsordnung, wenn uns letztlich im 21. Jahrhundert ein einzelner Mensch seine illiberale Ordnung und seine Willkürherrschaft verpasst? Und dann kam eine Innovation. Die Central European University oder CEU, die eigentlich hätte rausgeschmissen werden müssen aus Ungarn, also werden sollen, wurde dann zum ersten Sanctuary Europe Space. Die Universität hat das Modell der Sanctuary Cities übernommen. Zur Erinnerung, Sanctuary Cities kommt aus dem Englischen, heißt Zufluchtsstädte und bezeichnet ein weltweites Netzwerk von Städten und Gemeinden, die allen Bewohnern Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen gewährleisten wollen und sich beispielsweise weigern, Repressionen gegen illegale Einwanderer auszuüben oder an Abschiebungen mitzuwirken. In Amerika und unter Trump wurden diese Sanctuary Cities der Raum für das Überleben des pluralistischen, friedlichen, demokratischen Zusammenlebens. Selbst in Europa gab es 2017 schon an die 80 solcher Städte. Dann wurde es auch eine Uni. Und dann war es der nächste logische Schritt von den Sanctuary Cities zur Sanctuary Citizenship. Zum Sanctuary Passport, den man ja heute, 2047, als EU-Bürgerin und Bürger ausgehändigt bekommt, wenn die nationale Regierung mit dem Wählerwillen sozusagen Schlitten fährt. Sie bekommen diesen Pass im Zuge der Demokratieversicherung. Die haben wir als eine der Konsequenzen der Sanctuary-Bewegung heraus eingeführt. Oh, was war das für ein Geschrei? Undenkbar! Unmöglich! Wie soll das gehen? Demokratieversicherung. Doch dann erinnerten wir uns daran, dass wir Anfang des 19. Jahrhunderts niemals von einer Sozialversicherung zu träumen gewagt hatten. Im Zuge der Macron'schen Europa-Initiative trafen sich Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler, Staatsbürgerschaftsrechtlerinnen und Staatsbürgerschaftsrechtler, Antirassismus, Diversitätsexpertinnen und Experten und sie überlegten sich diese Form der transitorischen Staatsbürgerschaft. Sie funktioniert ja so: Wer mit dem nationalen Pass unzufrieden ist, kann sich direkt der EU unterstellen. Das betrifft dann übrigens auch die Steuer- und Pensionsauszahlungen. Auch die gehen dann zur EU direkt und kommen direkt von der EU. Ich habe gerade gelesen, dass seit 2035 mehr Einwohnerinnen und Einwohner die EU-Staatsbürgerschaft als primäre Staatsbürgerschaft angenommen hatten als nationale. Grund dafür war wohl, dass die Stiftung Warentest von 2030 bis 2034 die beiden Zugehörigkeiten einem Test unterzogen hat. Und zwar von Palermo bis Győr, bis Biarritz, bis Danzig. 4 Jahre lang hat das gedauert. Das Ergebnis: Die EU-Zugehörigkeit hat die Stiftung Warentest in 7 von 10 Fällen mit sehr gut attestiert. Ich fasse also nochmal zusammen. Wenn wir uns jetzt hier umsehen im Jahr 2047, dann sehen wir erstens, dass wir Bürgerinnen und Bürger von der Gemeindeebene bis zu den Vereinten Nationen mitbestimmen, dass wir den Europaclub der EU-Alumni und alle 4 Jahre die Demokratie-Biennale in Venedig haben. Zweitens, dass wir Bürgerinnen und Bürger für unsere Aktivitäten auch das adäquate Spielfeld vorfinden, nämlich den gemeinnützigen Binnenmarkt sowie adäquate Forschungs- und Fördergelder für Fragen des Zusammenlebens. Dazu programmieren wir zum Beispiel Teile des EU-Budgets, also wie dieses Budget ideal eingesetzt werden soll, selbst mit. Drittens, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dank des Internetinstituts die Garantie dafür haben, dass hier in Europa die Modernisierungsgewinne des Internets vergemeinschaftet statt privatisiert werden. Viertens, dass wir zwar als Weltmacht unbedeutend werden sollten, das aber nicht wollten und uns daher in einem gemeinsamen Prozess auf unsere Stärken und unsere Hidden Champions, der Exportschlager, etwa die Universitäten, besonnen hatten. Fünftens, dass Europa in heutigen Schulen ein Hauptfach ist. Es geht um Komplexitätsmanagement und Kooperation, um Konflikt- und Krisenbewältigung. Ein Praxisfach wo jeder auch mal die Expedition Europa in der eigenen Stadt mitmacht. Sechstens sehen wir, dass wir heute, 2047, Beamten und Lehrer in ein kluges Rotationssystem gebracht haben. Sie wechseln in ihrer Laufbahn die Orte ihrer Einsätze oder auch die Fachrichtungen. Und siebtens, wir Europäerinnen und Europäer haben die Demokratieversicherung realisiert. Wir haben uns das Vorbild der Zufluchtsorte genommen und sie weiterentwickelt ins Konzept der Zufluchtsstaatsbürgerschaften. Diese bedeuten, ein Individuum ist direkt der EU unterstellt. Und diese Zufluchtsstaatsbürgerschaften sind heute, 2047, bereits attraktiver als die ursprünglichen nationalen Staatsbürgerschaften. Was haben wir in diesen 30 Jahren, seit wir uns zuletzt gesehen haben, denn eigentlich so gemacht? Wir haben Europa fundamental umgebaut. Wir machten Dinge anders, um andere Dinge zu machen. Dankeschön.